Was können wir wirklich letztverbindlich wissen? Ende des 19. Jahrhunderts gibt es eine Welle in der Philosophie, die versucht, wegzukommen von all dem Blabla und all diesen großen Begriffen wie das Sein und das Wesen und die Substanz und der Versuch, die Philosophie zu gründen auf etwas ganz Unverrückbares. So, das ist auch die Zeit, wo die Naturwissenschaften und die modernen Technologien Siegeszüge feiern. Und in dieser Zeit gibt es den Versuch, Philosophie auf strenge, der Mathematik ähnliche, rationale Grundlagen zu stellen. Aus dem entsteht das, was man die analytische Philosophie nennt. Und in diesem Zuge werden viele alte philosophische Probleme als Scheinprobleme entlarvt. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ist das Sein das Wesentliche oder das Werden, dann sagt ein analytischer Philosoph, keine von diesen Begriffen ist überhaupt genau definiert. Was soll es denn sein, das Sein? Was soll es genau sein, das Werden? Und einer der jungen Philosophen, die sehr einflussreich in dieser Zeit sind, schreibt seine Gedanken nieder, während links und rechts um seinen Kopf im Schützengraben die Granaten explodieren. Und er heißt Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein ist Österreicher und er verfasst wie aus dem Nichts ein kleines Büchlein. Das ist hier nur in der Ausgabe dicker. In echt ist es nur ein ganz, ganz kurzes Büchlein. Das ist der Tractatus Logico Philosophicus. Und schon vom äußeren Aufbau her sieht man, das ist jetzt was anderes als ein philosophisches Buch, wo einer in 1000 Seiten irgendwie über abstrakte Sachen philosophiert. Es sind in 7 Unterpunkte gegliedert nur einzelne Sätze. Und es beginnt an mit erstens, die Welt ist alles, was der Fall ist. Dann 1.1, die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Und dann geht es so weiter. Er definiert die gesamte Philosophie auf der Grundlage von einfachen Aussagesätzen. Und er endet dieses Buch mehr oder weniger mit der Feststellung, damit sind alle philosophischen Probleme im Wesentlichen gelöst. So, dieses Buch schlägt ein wie eine Bombe und der sogenannte Wiener Kreis, eine Gruppe von anderen Philosophen, die sehr stark von diesem analytischen, von diesem auf die formale, logikbasierende Philosophie aufbauen, sind begeistert von diesem Dokument. Und sehr zu ihrem Entsetzen kommt der gleiche Ludwig Wittgenstein einige Zeit später mit einem neuen Text, der dann philosophische Untersuchungen heißt. Skurrilerweise ist es bei mir hier auch in der gleichen Ausgabe beide. Und sagt, naja, eigentlich mittlerweile sehe ich die Sachen ein bisschen anders. Was sah Wittgenstein in der Zwischenzeit anders? Und was ist an diesem Versuch der frühen analytischen Philosophie, alles auf strenge, rationale, der Wissenschaft ähnliche Grundlagen zu stellen, vielleicht problematisch? Wittgenstein schreibt schon in seinem Tractatus Logico Philosophicus, auch wenn alle philosophischen Probleme jetzt gelöst sind, die eigentlichen Lebensprobleme sind damit noch gar nicht berührt. Und er sagt, die Aufgabe von Philosophie ist, das, was man sagen kann, klar und logisch zu sagen und über alles andere den Mund zu halten. So, der berühmte letzte Satz von Tractatus Logico Philosophicus lautet, worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. So, das heißt, Philosophie kann nur abgrenzen, das Sagbare, aber die eigentlichen Lebensprobleme sind jenseits dessen. Wittgenstein sagt auch, das Mystische zum Beispiel lässt sich nicht aussagen, es zeigt sich. Aber wenn es Sprache dafür gäbe, dann wäre es nicht mehr das Mystische. Und dieser Gedanke, was sind die eigentlichen Lebensprobleme, die von einer streng sprachlich organisierten Logik noch gar nicht berührt sind, diese Frage taucht auch wieder auf in seinem späteren Werk, die philosophischen Untersuchungen. Der große Unterschied zu seinem ersten Werk ist, dass er jetzt von der tatsächlichen Alltagssprache ausgeht. Wittgenstein sagt also nicht mehr, wir müssen eine logische Kunstsprache erschaffen, so wie die Gründungsväter der analytischen Philosophie, die gesagt haben, wir brauchen eine streng formalisierte Sprache, damit wir nicht der Sprache auf den Leim gehen mit all ihren Scheinproblemen, sondern Wittgenstein geht jetzt davon aus, wir brauchen erstmal Verständnis dafür, was Menschen meinen, wie sie mit Begriffen eigentlich umgehen, wie die echte Sprache funktioniert. Und er sagt, wenn wir wissen wollen, was bedeutet diese oder jene Sache, dann brauchst du nicht eine genaue Erklärung, A bedeutet B, sondern Bedeutung hat damit zu tun, wie man ein Wort gebraucht. Das heißt, er sagt, du zeigst auf einen Gebrauch so ähnlich, wie wenn du Schach verstehen willst, musst du nicht irgendwie ein abstraktes Werk lesen, sondern du musst wissen, wie das Spiel gespielt wird. Daher kommt sein ganz berühmt gewordener Ausspruch der, oder es ist ein Wortbild der Sprachspiele. Er sagt, die Sprache funktioniert wie ein Spiel. Wir lernen mit Worten auf eine gewisse Weise uns in der Welt zu verhalten. Und jede Weltsicht beruht auf Sprachspiele. Das ist eine unglaublich wichtige Aussage, die unsere gesamte auch philosophische Weltsicht seither stark beeinflusst hat. Also wir wissen, Sprache ist nicht einfach nur, an jedem Gegenstand hängt so ein Name dran. Und wenn ich den Namen lerne, dann weiß ich, was der Gegenstand ist. Ist es ein Apfel, so Apfel? Sondern was in welcher Kultur, was in welchem Sprachspiel als was bezeichnet wird, das lernen wir im Gebrauch. Dadurch ist das soziale Leben, das Miteinander, wie wir leben und unsere Denkweise und unsere Sprechweise eng miteinander verknüpft. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Natürlich kann man die Frage stellen, naja gut, aber wenn es nur die Sprachspiele gibt, woher weiß ich denn dann, ob eins dieser Sprachspiele wahr ist und ist das alles gleich wahr und wie kann ich ein anderes überhaupt verstehen? Und so gegen Ende seines Lebens beschäftigt Wittgenstein sich mehr und mehr mit solchen grundsätzlichen Fragen. Es gibt viele Aufzeichnungen aus seinen Vorlesungen, er war ein bisschen ein Freak. Er hat verboten, dass man seine Vorlesungen mitschrieb. Das haben Leute dann heimlich gemacht und teilweise gab es nur irgendwelche Zettel von ihm, die man noch im Nachlass dann gesammelt hat. Aber so eine Sammlung seiner ganz späten Texte zum Beispiel heißt Über Gewissheit. Und hier geht es ganz fundamental um die Frage, die ich vorher gestellt habe. Was können wir denn mit Gewissheit wissen? Und er stellt sich hier lustigen Fragen. Er sagt, was würdest du jemand entgegnen, wenn er sagen würde, die ganze Welt ist vor 5 Minuten entstanden? Und dann spielt er das durch und sagt, nee, wir würden irgendwelche Argumente herbeibringen, aber wenn er sagen würde, nee, das ist nur eine Täuschung oder all das ist halt nur erst vor 5 Minuten entstanden, ist es nicht so leicht, ihm innerhalb seines Weltbildes was wirklich zu entgegnen. Und er sagt, das, was du letztendlich tun würdest, würdest ihn irgendwann an der Schulter packen und sagen, komm, so ist es nun mal. Hör auf, also wir würden eher versuchen, ihn zu überreden. Und er sagt, dieses Überreden hat eher was mit so wie Bekehrung zu tun. Sozusagen, sieh es doch mal von der Seite. Aber es ist nicht einfach ein streng logisches Argument. Er sagt, auf dem Grunde des begründbaren Glaubens liegt der unbegründbare Glaube. Man könnte auch sagen, alle rationalen, alle streng beweisbaren Erklärungen kommen an ein Ende. Und dieses Ende ist, wie wir nun mal die Welt sehen. Und es lässt sich im Letzten nicht komplett rational erklären. So gegen Ende seines Lebens hat Wittgenstein sich intensiv auch mit Religion beschäftigt. Er war nicht gläubig, er kommt aus einer jüdischen Familie, aber er hat, also säkular-jüdischen Familie, aber er hat immer wieder sich mit dieser Frage beschäftigt. Er war weit davon entfernt zu glauben, dass sowas wie Glaube sich rational begründen lässt, aber genauso wenig hat er nicht geglaubt, dass sowas wie nicht zu glauben oder Atheismus sich rational begründen lassen. Wittgenstein neigt eher zu der Meinung, dass es grundsätzliche Weisen gibt, die Welt so oder so zu sehen, und er stellt sich so vor, dass es beim Glauben um sowas wie das leidenschaftliche Ergreifen eines Bezugssystems geht. Also zu wissen, man kann die Welt unterschiedlich sehen, aber ich ergreife, und zwar leidenschaftlich und freiwillig und gerne, eine bestimmte Perspektive auf diese Welt. Und du kannst jemanden nur einladen, freiwillig so einen Perspektivenwechsel zu vollziehen. Du kannst ihn aber nicht rational sozusagen davon eins zu eins überzeugen. Ich finde Wittgenstein deswegen so faszinierend, weil er so die ganze Spannbreite der Philosophie des 20. Jahrhunderts in seinem Wesen vereint. Angefangen von diesem ganz strengen Empirismus oder von diesem sehr stark Wissenschaft und reine Logik basierenden analytischen Ansatz bis hin zu dem für das 20. Jahrhundert so wichtigen Ansatz der Sprachphilosophie, dass letztendlich alles Sprache ist. Er hat die ganze Spannung in sich. Natürlich hat sein Werk auch Grenzen. Du kannst am Schluss natürlich fragen, gut, wenn Glaube zum Beispiel einfach nur das Ergreifen eines Bezugssystems ist oder wenn eigentlich jede Perspektive auf die Welt einfach das Ergreifen eines Bezugssystems ist, sind die dann alle gleich wahr? Kann man die irgendwie beweisen? Sind sie alle gleich falsch? Und gibt es überhaupt eine Verständigung zwischen diesen Systemen? Ich glaube, dass Wittgenstein an der Stelle auf was Richtiges hinweist, aber dass wir Menschen uns natürlich in einem gemeinsamen Kosmos bewegen und dass nicht jede mögliche denkbare Perspektive gleich wahr sein kann. Sie bringt auch unterschiedliche Früchte. Das sagt Wittgenstein auch übrigens selbst. Du könntest praktisch an dem, wie es im Leben funktioniert, könntest du werben, warum eine bestimmte Perspektive sinnvoll ist oder weniger sinnvoll ist. Wittgenstein ist einer der anregendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er ist ein quer durch alle Sachen hindurchdenkender. Er hat nicht ein helliges System gebaut, sondern er war eher ein kritischer Philosoph, der überall reingepiekst hat. Aber wenn ihr mal was von ihm lesen wollt, Tractatio Logico Philosophicus ist zwar nicht ganz leicht zu lesen, aber es ist kurz und man kann gleich einen, man findet doch leicht schnell Zugang dazu. Oder die Sammlung seiner Spätwerke über Gewissheit, vermischte Bemerkungen über Gewissheit und Zettel, kann ich sehr empfehlen. Für mich persönlich, als ich Wittgenstein das erste Mal gelesen habe, da war ich vielleicht 18 oder 19, hat er wirklich meinen Kopf zum Drehen gebracht, hat mich stark beeinflusst. Vielleicht macht es euch auch Freude, mal Wittgenstein zu lesen.